Sven Brinkmann? Pfeif drauf. Schluss mit dem Selbstoptimierungswahn. Na, wie geht es dir? Fühlst du dich vollkommen im Reinen? Bist ganz und gar zufrieden mit dir selbst? Nein? Falls nicht, dann kennst du sie sicher. Die ständige Verlockung von Coachings und Ratgebern, die dir versprechen, dein Auftreten, deine Produktivität oder deine Liebesbeziehung ganz unfassbar zu verbessern. In nur 5 oder 7 ganz leichten Schritten. Aber was macht dieses allgegenwärtige Optimierungsdenken eigentlich mit uns? Und kann das wirklich alles funktionieren? Diese Blinks melden einige berechtigte Zweifel an und pfeifen auf den Selbstoptimierungswahn. Denn man muss sich nicht ständig um sich selbst drehen und auch nicht immer das Maximum aus sich herausholen. Stattdessen plädieren diese Blinks für eine extra Portion Gelassenheit. Es muss ja nicht immer das neueste Produktivitätscoaching sein. Manchmal hilft auch ein einfacher Waldspaziergang. Blink Nummer 1. Wir sollten aufhören, uns ständig um uns selbst zu drehen. Immer wieder hören wir, wie wichtig unsere Gefühle sind. Und es stimmt ja auch. Wer seine Emotionen vernachlässigt, ist auf Dauer nicht glücklich. Ab und zu in sich hineinzuhorchen und zu schauen, was sich für uns gut und was schlecht anfühlt, ist unbestritten eine gute Sache. Doch es gibt auch ein zu viel an Introspektion. Gefühle können dir wichtige Hinweise über dich und die Welt geben. Angst beispielsweise schützt dich davor, Dummheiten zu begehen. Wenn du aber ständig um deine eigene Gefühlswelt kreist und dich selbst permanent beobachtest, wird jede noch so kleine Regung schnell riesengroß. Möglicherweise wirst du bald Gefahren sehen, wo gar keine sind. Wir lernen aus diesem kleinen Beispiel, wer seinen Emotionen zu viel Raum gibt, wird schnell unfrei. Denn unsere Gefühle sind schlechtere Ratgeber, als wir denken. Wem nutzt beispielsweise eine diffuse, lähmende Angst vor der Zukunft? Auch auf spontane Impulse sollten wir nicht allzu viel geben. So könnten wir zum Beispiel jeden Tag ein großes Stück Sahnetorte essen, einfach weil wir gerade Lust dazu haben. Doch unserem Körper tun wir damit keinen Gefallen. Wer seinen Gefühlen und Impulsen blind vertraut, handelt nicht spontan, sondern mehr wie ein Getriebener. Und wer nur das tut, was ihm sein Bauchgefühl eingibt, schreckt auch schnell vor schwierigen und unangenehmen Aufgaben zurück. Um uns weiterzuentwickeln, müssen wir aber hin und wieder auch unangenehme Situationen aushalten und schwierige Aufgaben anpacken. Daher sollten wir lernen, unangenehme Gefühle zu tolerieren. Das tust du, indem du öfter mal Dinge auch gegen deinen inneren Widerstand machst. Fahr zum Beispiel öfters mal auch bei Regen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Indem du dem Impuls, das Auto zu nehmen, widerstehst, trainierst du gleichzeitig deine Selbstdisziplin. Ganz so wie einen Muskel. Ein weiteres gutes Willensmuskeltraining ist es, Dinge zu tun, die dir richtig vorkommen, dir aber nicht leicht fallen. Eine Entschuldigung beispielsweise ist erst einmal schwer, kann aber eine wertvolle Veränderung in dir bewirken. Denn indem du deine Wahrnehmung auf die Gefühle deines Gegenübers richtest, hörst du automatisch auf, dich ständig nur um dich selbst zu drehen. Blink Nummer 2. Wenn wir negative Gedanken annehmen können, werden wir dankbarer und gelassener. Menschen sind Angstwesen. Das war schon bei unseren frühzeitlichen Vorfahren so, denen die Angst als eine Art Warnsystem vor hungrigen Tigern war. Negative Gefühle und speziell Angst sind uns also in die Wiege gelegt und eben auch ein ganz normaler Teil unseres Lebens. Alles Negative zu verdrängen und zwanghaft fröhlich zu sein hingegen widerspricht unserer Natur. Der zweite Schritt, um der dauernden Selbstoptimierung zu entkommen, ist deshalb negatives Denken zulassen. Schwierige Situationen lassen sich leichter aushalten, wenn man sich eingesteht, dass das Leben nun einmal hart sein kann und nicht immer alles wie am Schnürchen läuft. So ist es beispielsweise vollkommen normal, sich über schlechtes Wetter zu beklagen, auch wenn wir genau wissen, dass unsere Klage den Himmel nicht aufklaren lässt. Sich zu beschweren ist eine gute Methode, um Dampf abzulassen. Wer sich jedoch ständig zwingt, positiv zu denken und alles als Luxusproblem abtut, verbaut sich diese Möglichkeit. Mit anderen Worten, wenn wir uns selbst zu einem Menschen optimieren, der sich niemals beschwert, stoßen wir früher oder später an unsere Grenzen und bekommen Probleme. Dunkle Gedanken können dir sogar helfen, besser mit der manchmal trüben Realität umzugehen. Die Technik der sogenannten negativen Visualisierung kann dabei helfen, sich innerlich auf schlimme Ereignisse vorzubereiten und dankbar für das Schöne im Leben zu sein. Du kannst dir die negative Visualisierung als eine Art Maschine vorstellen, die Angstgedanken in Dankbarkeit umwandelt. Führst du dir beim Zubettbringen deines Kindes beispielsweise vor Augen, dass es am nächsten Morgen nicht mehr aufwachen könnte, wirst du am nächsten Tag gleich dankbarer für seine Existenz sein. Eine derartige Umprogrammierung deiner Gedanken wird sich erheblich darauf auswirken, wie sich dein Tag gestaltet. Denn selbst ein stundenlang weinendes und schreiendes Kind wird dich nun weniger aus der Ruhe bringen. Erfunden wurde die Technik von den antiken Stoikern. Die Stoa könnte man auch als Philosophie der Gelassenheit beschreiben. Für den Stoiker gilt es, seinen Platz in der Welt zu erkennen und einzunehmen, indem er täglich übt, sich emotional zu beherrschen. Auf diese Art und Weise lernt man sein Los im Leben, sein Schicksal, zu akzeptieren. Die Stoiker dachten, dass man durch die negative Visualisierung von besonders schlimmen Ereignissen lernt, besser mit dem Alltag umzugehen. Uns schlimme Ereignisse vor Augen zu führen, macht uns dankbarer für all das, was wir haben und somit auch besser gerüstet für die Probleme von morgen. Blink Nummer 3. Wer öfters Nein sagt, wird innerlich wachsen. Kannst du gut Nein sagen?
Nein?
Nun, da bist du nicht allein. Vielen Menschen fällt es schwer, eine Bitte auszuschlagen. Generell werden überkritische Neinsager in unserer modernen Gesellschaft nicht gerne gesehen. Dabei ist das Neinsagen völlig zu Unrecht verpönt, denn Nein zu sagen macht uns auch zu der Person, die wir sind. Nicht zufällig entwickeln Kleinkinder ihren Charakter genau in jener Phase, in der sie mit dem Neinsagen beginnen. Während dieser Zeit distanzieren sie sich erstmals von ihren Eltern und sie entdecken, was ihnen gefällt, aber vor allem auch, was ihnen nicht gefällt. Mit dem Wort Nein können wir Dinge ablehnen, die wir für moralisch falsch halten. Oder solche, die wir einfach nicht sinnvoll finden. Probier es doch einmal selbst aus. Du könntest beispielsweise beim nächsten Mal einfach ein ungelegen kommendes Projekt oder überflüssiges Workshop-Angebot am Arbeitsplatz ausschlagen. Vernünftige Entscheidungen trifft nur, wer Vorschläge kritisch prüft. Statt also blindlings zu allen Angeboten oder Anfragen Ja und Amen zu sagen, solltest du daher öfter einmal innehalten und dich fragen, ob diese oder jene Aktion jetzt wirklich notwendig ist. Auf diese Weise lernst du, nicht immer automatisch zuzusagen. Übrigens, ja, auch das Verneinen lässt sich üben. Verordne dir dazu versuchsweise, mindestens 5-mal täglich Nein zu einem Vorschlag oder einer Bitte zu sagen. Wird beispielsweise auf der Arbeit zum gefühlt 100. Mal ein unproduktives Meeting anberaumt, dann kannst du es freundlich, aber bestimmt absagen, indem du sagst, dass du viel zu tun hättest. Falls dir das spontane Neinsagen noch schwerfällt, probiere es erst einmal mit der Aussage, dass du über den Vorschlag noch nachdenken willst. Bald wirst du feststellen, dass du weder viel verpasst, noch dass du feige oder überkritisch wirkst, bloß weil du Dinge absagst. Blink Nummer 4. Es ist gesund, seine Gefühle auch mal zu hinterfragen. Ob lebe im Jetzt oder sei du selbst, in so ziemlich jedem Lebensratgeber steht irgendwo zu lesen, dass man authentisch sein und das sogenannte innere Kind wiederentdecken soll. Doch ist das wirklich ratsam? Hat es wirklich so gar keine Vorteile, seine Affekte hin und wieder auch kontrollieren zu können? Und würde unsere Gesellschaft überhaupt noch funktionieren, wenn jeder andauernd absolut authentisch wäre? Ein Erwachsener, der seine Gefühle zu sehr nach außen trägt, verliert leicht den Respekt und die Akzeptanz seiner Mitmenschen. Wer etwa seine Wut nicht unterdrücken kann, kommt nicht nur in den Ruf, unberechenbar zu sein. Man wird ihn auch meiden, wenn es beispielsweise darum geht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ein gewisses Maß an Zurückhaltung ist in jeder Art von Zusammenleben unabdingbar. Anders gesagt, damit eine Gesellschaft als großes Ganzes funktioniert, muss der Einzelne auf der Gefühlsebene auch mal zurückstecken können. Würde zum Beispiel jeder Mensch seiner Wut andauernd Luft machen, könnte bald niemand mehr mit niemandem. Seine Gefühle kontrollieren zu können, hat aber noch einen weiteren Vorteil. Indem wir lernen, sie zurückzuhalten, nehmen wir sie auch bewusster wahr. Und wir erkennen darüber womöglich, dass sie falsch oder übertrieben sind. Wie aber können wir lernen, unsere Emotionen besser in Schach zu halten? Der wichtigste Schritt besteht darin, seine Gefühlswelt ab und zu auch mal zu hinterfragen. Nicht jedes Gefühl hat Recht, nur weil es da ist. Gerade unsere erste, spontane Gefühlsregung in einer Situation ist oftmals unpassend. Oft fehlen uns die nötigen Informationen, um angemessen reagieren zu können. So kann es zu überhasteten Reaktionen kommen, die wir erst im Nachhinein als überzogen erkennen. Wenn du es beispielsweise morgens sehr eilig hast, da du zu einem dringenden Termin musst und dein Kind verschüttet versehentlich Milch, dann überkommt dich vielleicht heftige Wut. Es wäre aber völlig unangemessen, diese Wut gegen das Kind zu richten, das ja keinerlei böse Absicht hatte. Ein echter Stoiker würde in dieser Situation nicht wütend werden, sondern die verschüttete Milch und den Ärger darüber als Teil der Realität akzeptieren. Dabei geht es nicht darum, die eigenen Gefühle komplett zu unterdrücken. Du solltest sie durchaus zur Kenntnis nehmen, sie aber nicht gleich ausleben, sondern innehalten, um der Komplexität der Wirklichkeit Rechnung zu tragen. Blink Nummer 5. Verschwende deine Zeit nicht mit Coaches und Ratgebern. Viele von uns wenden sich an einen Life-Coach und erwarten, dass der uns durch jede Situation begleiten soll, den Alltag, die Beziehungen, den Beruf. Aber wird es damit wirklich leichter? Oder ist es nicht vielmehr so, dass wir durch das ständige Problemlösen und alles optimieren wollen, unser Leben nur noch komplizierter machen? Coachings befeuern eine Kultur des Selbst, das sich ständig nur um sich dreht. Wenn du dich nur genügend anstrengst, so das zentrale Mantra, kannst du ständig besser, gesünder, glücklicher und erfolgreicher werden. Das baut großen Erwartungsdruck auf, denn im Umkehrschluss bedeutet es, wenn es dir nicht gut geht oder du keinen Erfolg hast, bist nur du selbst schuld daran. Eine solche Coaching-Kultur kann regelrecht abhängig machen. An allem muss man arbeiten und für jedes Lebensproblem gibt es plötzlich auch den passenden Coach, der einem vorgibt, wie man sein Leben an dieser oder jener Stelle noch ein wenig optimieren könnte. Wer durch solche Programme ständig nur mit sich selbst beschäftigt ist, kann außerdem leicht die eigentlich wichtigen Menschen in seinem Leben vergessen. Wenn du die ganze Zeit um deine eigenen Makel kreist, hast du möglicherweise auch weniger Kraftreserven, um deiner trauernden Freundin oder deinem depressiven Vater beizustehen. Für einige Menschen sind Coaches gar an die Stelle echter sozialer Beziehungen gerückt. Über gewisse Probleme sprechen sie immer seltener mit Freunden, sondern wenden sich stattdessen damit an die sogenannten Lebenscoaches. Der Haken dabei ist, Coaches können echte Freundschaften nicht ersetzen. Sie werden dir immer nur das Mantra der persönlichen Weiterentwicklung singen und dich dazu auffordern, dich zu verändern. Eine gute Freundin hingegen kann dir aber auch einmal sagen, dass du okay bist, so wie du bist. Mit allen Ecken und Kanten. Das Tolle an der Freundschaft ist auch, dass man nicht gemeinsame To-Do-Listen abhaken oder beeindruckende Ergebnisse erzielen muss. Egal, ob man durch ein schönes Museum schlendert oder durch den Wald spaziert, mit Freunden kann man Erlebnisse teilen, die nicht zweckgebunden sind. Kein Leistungsdruck, sondern einfach nur der gemeinsame Spaß an der Freude. Statt also fortwährend mit Hilfe von Coaches an der eigenen Person herumzuwerkeln, sollten wir lieber mehr rausgehen und die Welt entdecken. Oder drinnen bleiben und die Welt der Bücher entdecken. Blink Nummer 6. Romane bilden die Wirklichkeit besser ab als Biografien und Ratgeber. Es ist paradox. Romane sind fiktiv, sie erzählen von erfundenen Leben. Eine Biografie hingegen berichtet aus einem tatsächlich so gelebten Leben. Dennoch sind Romane oft näher an der Wirklichkeit als noch die akkurateste Lebensgeschichte. Selbst wenn die in der Selbsthilfeliteratur und in Biografien erzählten Geschichten stimmen, so haben sie meist doch recht wenig mit dem Leben von normalen Menschen zu tun. In der Regel sind es Erfolgsgeschichten von prominenten Menschen, die sich selbst verwirklicht haben, und von Krisen, die hier Herausforderung heißen und an denen man wächst, die einen läutern und von denen man am Ende profitiert. Im echten Leben steht am Ende einer Krise aber nicht immer die große positive Erkenntnis. Man kann auch tatsächlich scheitern. Selbsthilfeliteratur bringt Leser dazu, sich so sehr um sich selbst zu drehen, dass sie ihre Umwelt und ihre Mitmenschen völlig aus dem Blick verlieren. Oft wird dabei suggeriert, dass man alle Aspekte seines Lebens kontrollieren könne. Wie gesund, wohlhabend oder erfolgreich jemand ist, hängt demzufolge nur vom eigenen Verhalten bzw. der eigenen Einstellung ab, kaum von Umständen außerhalb der Person. Dabei wird völlig außer Acht gelassen, dass viele Menschen unter strukturellen oder sozialen Problemen leiden, auf die sie keinen Einfluss haben. Oder dass es auch so etwas wie Zufall gibt. Wie bestimmend der Zufall oder soziale Umstände tatsächlich sein können, zeigt uns hingegen gute Literatur. Romane eröffnen uns die Welt in ihrer ganzen Komplexität. Sie schildern das menschliche Dasein in all seiner Vielschichtigkeit, denn sie stellen viele verschiedene Wahrheiten, Perspektiven und Wirklichkeiten nebeneinander. Dadurch kommen sie dem echten Erleben um vieles näher als beispielsweise Biografien, in denen soziale Umstände, Widersprüche und Zufälle gerne einmal unter den Tisch fallen. Romane beeindrucken uns oft nachhaltiger als die schnelllebige Ratgeberliteratur, denn sie lassen uns innerlich miterleben, was einer Figur passiert. Ihre vielschichtigen Welten zeigen uns neue Sichtweisen auf das Leben und die Gesellschaft. Wer zum Beispiel schon einmal etwas von Haruki Murakami gelesen hat, der weiß, seine Bücher eröffnen einen ganz neuen Blick auf die Welt. Und seine sehr konkreten Beschreibungen von Träumen können einen in geradezu meditative Zustände versetzen. Sozialkritische Erzählungen können uns auch für gesellschaftliche Missstände sensibilisieren. Die Romane von Michel Houellebecq etwa machen deutlich, welche Auswirkungen beschleunigter Lebensstil und Konsumfixierung in den westlichen Gesellschaften auf das Seelenleben der Menschen haben können. Solche gesellschaftskritischen Erkenntnisse liest man in Ratgebern eher selten. Blink Nummer 7. Wer sich auf seine Vergangenheit besinnt, blickt in eine bessere Zukunft. Neuerdings heißt es immer wieder, wir sollten im Moment leben. An die Vergangenheit oder die Zukunft zu denken, würde uns nur von unserem gegenwärtigen Glück abhalten. Doch ist das wirklich sinnvoll? Unsere Vergangenheit hält einen großen Fundus an Wissen bereit, der uns Orientierung geben kann. Unsere Erinnerung ist unabdingbar, wenn es darum geht, dieselbe Dummheit nicht zweimal zu begehen. Indem wir aus vergangenen Fehltritten lernen, schützen wir uns davor, unsere Fehler zu wiederholen. Es ist wie mit den Narben auf unserer Haut. Sie erzählen von schmerzvollen Erlebnissen und erinnern uns daran, was wir auf keinen Fall noch einmal erleben wollen. Und auch unsere positiven Erinnerungen haben ihren Wert. Wenn wir immer nur an das denken, was wir noch tun wollen, verlieren wir leicht das Gefühl dafür, was wir bereits erreicht haben. Indem wir uns aber an das erinnern, was schön war und was wir erfolgreich gemeistert haben, stärken wir uns für die Herausforderungen der Zukunft. Bei allem Erinnern sollten wir natürlich nicht übers Ziel hinausschießen, indem wir nur noch im Gestern schwelgen oder uns selbst mit den Fehlern von früher quälen. Das Prinzip des Erinnerns für die Zukunft findet sich auch gesamtgesellschaftlich wieder, denn Traditionen sind nichts anderes als die kollektiven Erinnerungen einer Gesellschaft. Zu Unrecht ist die Tradition in den letzten Jahrzehnten in Verruf geraten. Traditionell zu sein heißt nicht automatisch rückwärtsgewandt zu sein, sondern bedeutet, Teil einer kulturellen Identität zu sein. Es ist daher sinnvoll, sich auf Traditionen genauso wie auf die eigene Geschichte zu besinnen. Je mehr wir uns unserer eigenen und der Vergangenheit unserer jeweiligen Kultur bewusst werden, desto mehr wird unsere Identität gestärkt. Ob im Familienleben, bei der Arbeit, in der Kunst oder beim Sport. Indem wir auf Traditionen zurückgreifen, festigen wir auch unsere Identität. In vielen westlichen Ländern erfüllen beispielsweise Weihnachtsfeiern diesen Zweck. Das gibt uns nicht nur ein Zusammengehörigkeitsgefühl, sondern es macht unser Leben auch lebenswert. Danke, dass du dir Pfeif drauf, Schluss mit dem Selbstoptimierungswahn von Sven Brinkmann angehört hast. Man könnte die Blinks folgendermaßen zusammenfassen. Es herrscht eine wahre Ratgeberflut und ein Kult der permanenten Selbstveränderung und Selbstoptimierung geht um. Getrieben von dem Wunsch, unser Leben zu vereinfachen und glücklich zu sein, tappen wir in die Selbsthilfefalle und erreichen mitunter das Gegenteil. Alles wird komplizierter, wir isolieren uns und auf einmal sind wir sogar unglücklicher als vorher. Statt also auf den Selbstoptimierungszug aufzuspringen, sollten wir wieder lernen, wie es ist, nicht dauernd um sich selbst zu kreisen. Wir sollten den Coaches entsagen und stattdessen mit Freunden in die Natur gehen. Und statt der Ratgeber sollten wir lieber wieder Romane lesen. Was du konkret umsetzen kannst? Sage 5-mal täglich Nein. Nein zu sagen ist nicht immer leicht. Es verlangt dir ab, die Enttäuschung oder den Ärger des anderen auszuhalten und auf manch verlockendes Angebot zu verzichten. Du kannst dich aber daran gewöhnen, indem du übst, in verschiedenen Alltagssituationen Nein zu sagen, trainierst du deine Standhaftigkeit. Lies pro Monat einen Roman. Wer kennt das nicht? Videospiele, Internet und Fernsehen lenken uns allzu leicht von unseren tieferen Gedanken und Gefühlen ab. Ganz anders ist es beim Lesen. Wenn wir uns in einen guten Roman vertiefen, dann intensivieren wir den Kontakt zu unserer eigenen Gefühlswelt und lernen mehr über uns selbst. Darum tust du gut daran, regelmäßig Romane zu lesen. Mach es dir zur Gewohnheit. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Titel Pfeif drauf als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.